Wir sind fast schon wieder am Ende unserer Season-Vorschau. Bevor wir nächste Woche aber nochmal eine richtig krasse Auswahl rauskramen, besprechen Dimbulane, Jiaku und Levi in der heutigen Ausgabe, wie es ist in Magia Record Puella Magi Madoka Magica Side Story, als Magical Girl gegen Hexen zu kämpfen, lernen Hanako-kun auf der Mädchentoilette in Toilet Bound Hanako-kun kennen, treten der Drachenliga-Crew der Queen Zaza in Drifting Dragons bei und treffen Kindheitsfreunde in Asteroid in Love im Astronomie-Club wieder. Viel Spaß! Willkommen zurück zur Stuttgarts Folge 111 mit jeder Menge Traditionen und Premieren. Vier Premieren an der Zahl tatsächlich, weil wir reden ja über erste Episoden. Eine Tradition ist zum Beispiel an die Zuschauer der Videoversion, dass ich wieder mein Pullover anhabe, der total lustige Bildverzerrungen in der Webcam macht. Ist das nicht super?
Oleg. Aber natürlich, hi.
Was hast du heute an?
Ich habe heute einen roten Pullover an und ein rotes T-Shirt.
Fair enough. Jaku, wie sieht's bei dir aus?
Wie immer nichts.
Oh, Jaku.
Da kenne ich noch jemanden. Hallo, Levi.
Ohne Hund auf dem Schoß, aber dafür wieder mit Hose.
Und darüber so?
Oh, ein Pullover, schwarz. Schwarz. Warm, kuschelig.
Okay. Ich habe auch schwarz an, aber es ist halt nur so ein Shirt.
Ja, hier, immerhin, Dimmler, schlafen die Leute dann nicht ein. Haben sie was zum Schauen, während sie uns über die vier Anime-Szene hören?
Ja. Ich verstehe die Anspielung nicht.
Weil unsere Animes heute so interessant sind.
Du bist einfach nur krank, denn dein Kopf ist heute nicht aufnahmefähig. Ja. Das sind ja tolle Vorzeichen, ne? Apropos Vorzeichen. Der Klimawandel kommt.
Schon wieder.
Ja. Jetzt auch in euren Anime-Filmen. Wir reden erst von Weathering With You. Ich hab's euch versprochen.
Wir waren ja zusammen drin, Dimbula, haben ihn uns angesehen und ich fand ihn ganz nett. Also ich fand ihn jetzt, ich weiß nicht, wo er da drin kommt, aber viele sagen ja, hier, Your Name und Weathering With You kann man ja gar nicht vergleichen, aber...
Das meint eine Person.
Ich habe das schon von mehreren Stellen gehört, Echt? Das war nicht nur eine Person. Wie gesagt, das war ein Trend, ich habe keine Ahnung, wo der herkam.
Warum, wie kann man die denn nicht vergleichen wollen?
Das weiß ich nicht. Ich würde das jetzt auf jeden Fall tun.
Ja.
Indem ich Protest. Einfach sage... Dass ich Your Name besser fand. Allerdings bereue ich es natürlich auch nicht, in Weathering With You gegangen zu sein. Ich fand den sehr gut eigentlich. Also vom Seelenbild, die Musik, Rap-Wims hat diesmal nicht ganz so meinen Geschmack getroffen, muss ich sagen.
Liegt das daran, dass sie eine Frau ihre Tracks haben singen lassen?
Ja. Nee, eigentlich nicht, aber irgendwie vom musikalischen her, es war gut, keine Frage, aber es hat irgendwie meinen Geschmack nicht getroffen, nicht so ganz getroffen, also es war jetzt nicht so, dass ich es schlecht fand, aber ansonsten war es sehr solide, es war zwischendrin irgendwie merkwürdige Richtung eingeschlagen, merkwürdige Entscheidungen getroffen worden.
Aber das ist halt ein typischer Shinkai, ne? Also Neuzeit-Shinkai.
Ja, so kann man eigentlich sagen, aber... Wie gesagt, irgendwie mittendrin hat man sich gefragt, in welche Richtung wird sich das jetzt noch entwickeln. Gegen Ende hin, das Ende war gut. Bisschen komisch, immer noch. Aber es war ein runder Abschluss.
Ich sag ja, typischer Shinkai.
Ja,
genau. Ich find's ganz lustig. Also, wenn ich die Diskussion über Weathering With You verfolge, dann reden alle darüber, dass jeder verdammte Regentropfen eigenes Shading hat. Ich habe im Guardian was Lustiges dazu gelesen, weil die schreiben sau viel über Anime. So ein bisschen wie bei uns der Tagesspiegel über Manga schreibt in Deutschland. Dass es in Japan halt 50 verschiedene Wörter für Regen gibt und der Ausdruck davon sind diese Animationen.
Wusste ich jetzt auch nicht, also ich kenne halt...
Ame?
Ame hat irgendwie 50 Bedeutungen, das hätte ich jetzt noch hingekriegt, aber das Regen 50, also 50 verschiedene Worte für Regen? Okay.
Vielleicht hat da auch ein Redakteur sehr schlecht recherchiert.
Weiß ich nicht. Mal bei André nachfragen, der wird mir das dann alles ganz haarklein erklären.
Also ich habe so einen Kumpel, der animiert auch selber Und nicht so als Hobby, schon so für Geld. Das tut man, wenn man in Stuttgart wohnt, weil wenn man da was für umsonst macht, ja, okay, dann lebt man halt unter der Brücke. Nein, Spaß. Nee, und der feiert das, dass Your Name einfach das erste Mal einfach eine vernünftige Dreiaktstruktur hatte. Weißt du, so Anime-Filme werden erwachsen und jetzt hält man sich auch endlich an die Drama-Dreiakt- oder Fünfakt-Struktur. Und das war hier genauso. Und ich fand diesen ersten zwei Akte so. Hodaka rennt von zu Hause weg und rennt nach Tokio und Hodaka trifft auf Hina, fand ich ziemlich cool, weil das lief alles unter dieser Prämisse, welchen Preis hat das Streben nach Freiheit in der japanischen Gesellschaft? Antwort, du wirst wie Scheiße behandelt, weil du kannst dir nicht mal ein Hotelzimmer ohne Ausweis holen. Dich stellt niemand ein.
Komplett ohne Schulabschluss war er und hat dann halt hier auf Yahoo Japan gefragt, so Leute, wo kann ich denn hier ohne... ich glaube, Schülerausweis hat er gemeint. Wo kann ich denn hier ohne Schülerausweis einen Job bekommen? Und dann hat er halt Antworten bekommen. LOL. Ja. Also, weiß nicht, bei uns ohne Schülerausweis dürfte wahrscheinlich kein Problem sein, aber...
Schwarzarbeit ist ja wieder in Mode.
Ja. Auch bei Minderjährigen. Also zumindest mal die Einverständniserklärung der Eltern bräuchtest du, glaube ich, bis du 16 bist. Meine ich.
Wie fandest du die Charaktere? Hodaka und Hina.
Hatten mehr Tiefe als bei Your Name. Man hat ein bisschen mehr Vergangenheit bei ihnen. Zumindest bei dem Hodaka dann noch. Natürlich dadurch, dass er... Also man weiß es auch nicht...
Warum er abgehauen ist, genau.
Warum er abgehauen ist, aber zumindest mal ein Stück von seiner Vergangenheit hat man dann mitbekommen. Ansonsten, ja, waren... Gut gemacht eigentlich. Also Charaktere fand ich besser als bei Your Name, muss ich sagen.
Ich fand es ganz lustig. Hina ist mal wieder, also mehr Konzept als wirklicher Charakter. Weißt du, sie steht halt für dieses Gutwettermädchen, was von den Dämonen ausgesucht worden ist, um gutes Wetter zu bringen. Und dafür, es hat natürlich einen Preis und dieser Preis ist ihr Leben. Und dann muss sich natürlich unser Hauptcharakter, also wenn ich das jetzt schon so sage, ist es auch kein Spoiler mehr, muss sich dann dafür entscheiden, will er die Liebe seines Lebens, die er vor 5 Minuten kennengelernt hat, retten, oder Tokio. Und er entscheidet sich wofür? Für die Liebe seines Lebens.
Timbula, das kannst du doch nicht bringen.
Ey. Komm, das ist kein Spoiler. Nee, also Makoto Shinkai ist irgendwie sehr, sehr viel Pathos. In eurem Interview bei Crunchyroll hat er halt gemeint, so... Als man ihn gefragt hat, was er als nächsten Film macht, ja, ich überlege mir mit meinem Team, was die Kinogänger in 3 Jahren interessiert. Und was die Kinogänger in Japan aktuell interessiert, ist übernatürliche Großstadtgeschichten, Teenie-Coming-of-Age-Drama und ganz, ganz viel Pathos. Pathos, Pathos, Pathos.
Ja, hat er ja gut getroffen.
Ja, das stimmt.
Also was das angeht, hat er auch mal wieder den Nerv der Zeit getroffen. Ich meine, hast du den Film angefangen, da war das mit dem Klima ja auch gerade so im Raufkommen. Jetzt hat es natürlich irgendwo... seinen Höhepunkt dann auch erreicht.
Aber ich fand diese Aussagen, die er bei dem Klimawandel gemacht hat, also mal abgesehen davon, dass es nur in diesem fünften letzten Arc war, die war auch eigentlich unnötig. Also es war mehr so metaphorisch und so wieder in diese spirituelle Richtung als halt irgendwelche sinnvollen Aussagen.
Ich glaube, er wollte in dem Sinne auch nicht so wirklich auf den Klimawandel das abziehen, sondern er wollte es halt irgendwie mit als Element vielleicht.
Er wollte es halt nochmal mit verwurschteln.
Ja, so in der Richtung. Aber nicht, dass es das komplett darauf abzielt, das glaube ich nicht.
Nee.
Ich meine, dann hättest du das Ding auch irgendwie komplett anders gemacht, dann hättest du dann nicht irgendwie Regen draus gemacht oder sowas. Sondern durch Schmelzen der Polkappen wird Tokio dann überflutet oder irgendwie solche Scherze.
Was lustig ist, weißt du noch, als wir den Film geguckt hatten, meine ich so, der ist irgendwie schon so ein bisschen ähnlich wie dieser Kurzfilm vom Akiba Pass Festival, ich glaube 2017 war das. Oder 16, da lief so ein Kurzfilm, der hieß Typhoon Noloda.
Hast du das gesagt? Weiß ich nicht. Ich hab dir nicht zugehört.
Was total lustig ist, der kommt jetzt auf Disc raus. Wurde heute angekündigt.
Oh, schön. Na gut.
Als hätten wir es gewusst, ne?
Ja.
Gibt's noch was zu sagen?
Ich glaube, wir sind durch.
Meinst du?
Ich meine, jetzt sind ja die haben sie ja bei Jon Nim auch gemacht, dass jetzt nochmal eine zweite Vorstellungswelle kam, aber in dem Moment, wo ihr jetzt in diesem Podcast hört, ist die auch schon vorbei und ihr müsst warten, bis die Blu-ray im Mai? Ich glaube, es war
Hat noch keinen Termin, soweit ich weiß.
Ernsthaft? Auf jeden Fall warten, bis die Blu-ray dann erscheint.
Aber eigentlich cooler Erfolg für Universum. Warte mal, die heißen ja nicht mehr Universum. Wie heißen die jetzt? Lioness?
Wenn ich wollen würde, könnte ich es jetzt nachschauen, aber irgendwie, ich fand den Namen merkwürdig, deswegen, sobald ich ihn gelesen habe, habe ich ihn auch schon wieder vergessen.
Leo, nein. Ohne Witz, ich finde, das ist die dümmste Business-Entscheidung der letzten 10 Jahre. Locker.
Ohne Witz.
Also, Universum ist so ein großer Name in Deutschland. Die haben die ganzen RTL-Sachen co-produziert.
In Film und Fernsehen vertreten wie noch was. Das ist einfach von klein auf ist das ein Begriff.
Die hatten eigene Kinohäuser. Die Ufa-Kinos, falls ihr sie kennt.
Ja.
Gehörten damals Universum noch. Das ist ein Name, den man eigentlich kennt, aber vielleicht denken wir das nur, weil wir uns den ganzen lieben langen Tag nur mit Anime und Anime-Publishern und so beschäftigen. So, aber ich freue mich trotzdem für die. Die haben annähernd so viele Tickets verkauft wie bei Your Name.
Ja, schön. Also der Unterschied war eigentlich
3000 marginal. Tickets oder so.
Marginal.
Von 60.000.
Ja.
Schon okay.
Muss man auch die Auswertung vom zweiten Wochenende jetzt abwarten. Ich glaube, da gab es jetzt noch keine Zahlen, aber...
Auf Twitter hat es auf jeden Fall wieder getrennt, das ist ein gutes Signal. Apropos, auf Twitter hat es getrennt. Ich wusste, ich habe was vergessen. Ich habe euch bei Twitter nämlich gefragt, wie ihr Weathering with You fandet, und wir haben ein paar Zuschriften bekommen. Paufi hat uns geschrieben, ich war jetzt sogar 2-mal drin und habe mir den angeschaut. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass er mir beim ersten Mal nicht so gut gefallen hat. Ganz einfach, weil es so viele Parallelen im Aufbau des Films zu seinem eigenen Vorgänger, Your Name, gab. Und ich fand, dass es nicht so gut funktioniert hat. Nichtsdestotrotz gab es auch eine Menge gute Sachen, wie zum Beispiel eine bombastische Kamerafahrt oder der Soundtrack. Und mir hat auch die Botschaft in Bezug auf Klimawandel und das Wetter sehr gefallen. Ich habe noch eine. Mac Fraser schreibt nämlich, mega. Tolle Charaktere, gute Story, überraschende Cameos. Einziger Kritikpunkt ist für mich, dass es von der Struktur her zu ähnlich war wie nur Your Name. Gerade am Ende, finde ich, merkt man es. Und Shinkai sollte vielleicht mal eine andere Stadt als Tokio nehmen. Ich sag's ja immer noch, wie Osaka damals in Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 zerstört worden ist. Das ist göttlich.
Aber so ist halt. Ich meine, das ist ja nicht nur im Film so, das ist ja auch in Anime so. Schauplatz ist halt nun mal Tokio.
Ist auch in der realen Welt so. Ja gut, im Großraum Kobe leben auch noch viele, das stimmt wohl.
Ja, aber mehr als ein Viertel der Japaner leben in Tokio. Das Großraum Tokio ist
groß.
Da leben fast 50 Millionen Menschen im Großraum Tokio.
Ich wollte gerade Max Giesinger anstimmen. Einer von 50 Millionen. Oh.
Ach so. Ja.
Ich lasse es aber. Oh, fups, jetzt habe ich es ja gemacht. Schließen wir das Kapitel ab. Kommen wir lieber dazu, was ihr heute mitgebracht habt. Sonst verlieren wir nämlich hier Nedi und Yaku.
Warte, ich bin da.
Aufwachen. Ja.
Was hast du mitgebracht?
Ich habe euch Toilet Bound Hanako-kun gebracht, also eine Geschichte, die in der Toilette startet.
Und endet? Jaku, was hast du dabei?
Drifting Dragons.
Dass du dich dafür nicht schämst.
Ich habe eigentlich gedacht, Drifting Dragons, ich dachte, es geht so, also vom Namen her dachte ich, okay. Die reiten da auf irgendwelchen Drachen rum und machen da Drifts. Dachte ich so, ja, okay, vielleicht. Hatte ich schon Bock drauf eigentlich. Und dann hat sich etwas anderes entpuppt. Schade
das,
eigentlich.
Das ist nämlich eine Premiere. Jaku hat ein CG-Anime gepickt.
Sowas wie Initial D nur mit Drachen, oder wie?
Ja, lustig.
Und dann mit Eurobeat-Soundtrack. Feel the fire into the moonlight, even if I.
Ist heute Gesangsmontag?
Nein, Kroke. Er hat Bock auf Kroke.
Ich bin immer zu haben. Schickt mir eure Einladung in meine Twitter-DMs. Levi, was hast du dabei?
Ich habe Asteroid in Love mitgebracht.
Wäre das jetzt zur Gewohnheit, dass du uns Loli-Anime vorsetzt?
Ich weiß nicht, was hatte ich letztes Mal mit? Stimmt, da bin ich, glaube ich, rausgeritten worden aus dem, was ich eigentlich haben wollte. Nee, das war beim vorletzten Mal. Letztes Mal hatte ich die Abilities, genau. Und das vorletzte Mal, da bin ich aus Dr. Stone rausgeritten worden.
Stimmt, ich habe die Worte hinzugeschoben, oder?
Ja.
Ja. Ah, komm, bist mir nicht böse darüber, oder?
Mein Leben lang werde ich dir das nachtragen.
Ich meine, du hast jetzt den nächsten Dogakobo-Anime sogar freiwillig gepickt.
Ja.
So kennen wir ihn. Manipulationsnimbula. So, was habe ich dabei? Ich habe Puella Magi, Madoka Magica, Side Story Magia Record dabei. Langer Name, basiert nicht auf einer Light Novel. Hat 13 Episoden, ist ein Psychodrama im Fantasy-Genre mit Mystery-Elementen und Magical Girls. Adaptiert von einem Mobile Game. Kann man ordentlich Geld drin versenken, wenn man will. Animiert wird es von Studio Cheft, die versenken auch sehr gerne Geld. Und den Simulcast gibt es bei Wakanim, auch die versenken gerne Geld.
Es zieht sich durch.
Die Beschreibung. Im Austausch gegen die Erfüllung ihrer Wünsche führen die Magical Girls ihren Kampf im Geheimen fort. Aber Tamaki Iroha weiß überhaupt nicht mehr, was ihr Wunsch war. Irgendwas hatte ich mir doch gewünscht, als ich ein Magical Girl wurde, aber was war das noch gleich? In ihrem Gedächtnis klafft eine riesige Lücke. Sie muss irgendetwas sehr Wichtiges vergessen haben. Und doch kämpft sie Tag für Tag weiter, ohne den Grund dafür zu kennen. Zu diesem Zeitpunkt macht zwischen den Magical Girls ein Gerücht die Runde. Kommt nach Kamihama. Magical Girls werden dort erlöst. Durch dieses Gerücht angelockt versammeln sich die Magical Girls in Kamihama. Dies ist der Beginn von Tamaki Irohas Geschichte und der Suche nach ihrem Wunsch. Wo ist er denn?
Weg.
Genauso wie das alte Staff-Team von Puella Magi Madoka Magica. Kein Atsuyuki Shimbo als Regisseur, keine Yuki Kajiura als Soundtrack-Komponistin. Habe ich ihn vergessen. Und kein Gen Urobuchi als Drehbuchschreiber.
Ja, aber hat man der ersten Folge so direkt.
Nö, ne?
Also von Soundtrack kam es schon sehr nah. Ich fühlte mich zumindest ziemlich erinnert an. Also ich schon lange her. Von dem her fühlte ich mich nur daran erinnert. An Madoka, an die erste Staffel. Ansonsten vom Szenenbild, ja gut, das mit dem Hexenkampf. Ist ein bisschen anders geworden. Also beim letzten Mal waren die ja quasi nur in dieser Dimension von der Hexe drin und dieses Mal ist anscheinend Dimension der Hexe und reale Welt so ein bisschen vermischt. Irgendwie.
Durch den Notausstieg einer Bahn.
Ja. Zum Beispiel.
Ist leider kein Notausstieg, ist ein Noteinstieg.
Wir sind alle in Not.
Große Not, große Not. Nee, die Leute, die da Regie führen, das ist ein Duo. Das sind die haben damals diese Concept Arts gemacht für diese Hexenwelten. Und also dann ist halt klar, dass sie sich darin total ausleben. Und dann haben die auch noch Studio Chef dabei. Dann passiert es halt, dass so quasi so eine Welle an Tischen und Stühlen aus einem Klassenzimmer so auf dich zuwürfeln, während um dich herum irgendwie nur Süßigkeiten und Reis und anderes Zeug rumschwirrt.
Vergiss nicht die Schilde. Ja, vergiss nicht die Schilde.
Die
Überall die
Schilde.
Schilde.
Ohne Witz, wenn ihr bei jedem Schild anhaltet und euch lest, was da drauf steht, wisst ihr nach Folge 1 schon die komplette Story. Wie beim Monogatari halt.
Ich meine, welcher normale Mensch guckt sich das an und hält halt wirklich, ich meine, du musst ja wirklich das Ding anhalten. Du musst es ja alle 5 Sekunden anhalten, weil irgendwie alle 5 Sekunden so ein Schilderwald gezeigt wird. Und dann auf jedem Schild quasi lesen, was da drauf steht, da bist du ja Stunden beschäftigt mit einer Folge, also von dem
Naja,
her.
bei Bakemonogatari habe ich das gemacht.
Ja, das ist schön für dich. Aber ich kann das auch durchaus nachvollziehen, warum man das nicht macht.
Da war ich aber noch jung und hatte Zeit.
Da war so ein Schild vor der Schule, auf die sie geht, auf dem einfach drauf stand, mit ehrlichem Herzen. Und ich dachte mir so, ja, okay, ich weiß nicht, was du mir sagen willst, Schild, aber es wird bestimmt noch mega wichtig.
Oder dann noch in der Bahn, als statt dieser Warnungsanzeige irgendwas. Was war mit den Witches? Hast du den Satz noch?
Gute Hexen sind tote Hexen oder sowas?
Genau, nur tote Hexen sind gute Hexen, sowas.
Dann waren auch
Ja.
diese Wünsche der Magical Girls auf einem stand dann so drauf, ich will die sein, die Kamihama zerstört.
Ja, ganz am Ende der Folge.
Foreshadowing.
Ja.
Das war ja auch eigentlich ein ganz cooles Thema so von dieser ersten Folge, dass die Wünsche von den Magical Girls, wegen denen sie sich in Lebensgefahr bringen, komplett irrelevant sind. Es ist eine Mädel da, was zusammen mit der Tamaki dann nach Kamihama fährt. Jetzt hat sie einfach gewünscht, mit ihrem Schwarm zusammenzukommen. Und dann meint sie halt so, ja, aber es hat nicht funktioniert und wir sind mittlerweile wieder getrennt, aber ich muss weiter gegen Hexen kämpfen.
Also wenn ich einen Wunsch frei hätte und dafür mein Leben riskiere, dann würde ich irgendwas daneben, was vielleicht ein bisschen länger hält. Also ich glaube, da waren noch ein paar andere Wünsche, die mal halt so im Background kamen, die mal wurden ein bisschen aufgezählt, was die sich da teilweise gewünscht haben. Sowas wie, ich wünsche mir, dass ich so viel esse, wie ich will, aber dann nicht zunehmen kann, wo ich mir denke, okay, wenn das es dir wert ist, dafür dein Leben zu riskieren, dann bitte, aber ich glaube, mein Wunsch sähe da ein wenig anders aus.
Aber das ist halt auch völlig normal für einen Anime, der ursprünglich von Gen Urobuchi ist, wo fucking Kyubey einfach eine Metapher für Entropie war. Der ganze Charakter war Entropie. Das ist halt zwei Level gedanklich über uns allen. Oleg, wie fandest du ihn?
Ich fand, was mir eigentlich am meisten unterhalten hat, waren eigentlich die Kampfszenen, wo die halt in dieser anderen Dimension waren.
Was auch sonst.
Ja, natürlich, hallo?
Nee, weil, welcher Anime war das? Inspector, dann meintest du das auch.
Jo, stimmt. Ja, nee, ich fand das halt ganz cool, wie Tamaki Iroha. Die hat ja, glaube ich, so eine Armbrust in der Version halt gehabt, dass die halt da zum Beispiel so rumschießt und ihre Kollegin da mit Schwertern halt rumschwingt. Und das war schon ganz cool. Das war halt sehr viel Gehopse von links nach rechts.
Ja, sie läuft so eine Treppenstufe quasi aus Lanzen hoch und immer wenn sie auf eine drauf tritt, wird die abgefeuert auf den Gegner.
Ja, das war halt zum Beispiel ganz geil. Und auch dieses Monster, was so aus, ich glaube, Metallstängen wie so eine Schlange sich halt bewegt hat und sie die trotzdem irgendwie abgeschnitten haben, das Vieh fügt sich wieder zusammen, dann springen die wieder in den Zug, dann gehen sie wieder aus dem Zug, aber war schon genial.
Und was haltet ihr von dem Major-Plot-Twist am Ende? Dass, als er wieder aufgewacht ist und dann meinte so, ich weiß, wen ich vergessen habe, meine Schwester, ui. Und dann sieht man halt diese Fotos, wo die überall raus verschwunden ist. Dabei wollte sie eigentlich nur, dass sie von ihrer Krankheit geheilt wird und nicht quasi von ihrer ganzen Existenz geheilt wird.
Ich fand das eigentlich ganz cool gemacht, als sie das, ich weiß nicht, die hat ja irgendwas in die Hände bekommen gehabt, ne? Das war so ein Kristall.
Ja, das war halt eher der Seed.
Genau.
Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich habe das einfach mal so in meinem Gehirn abgetan als dämlicher Handy-Mobile-Game-Gamification-Quatsch.
Nein, das gab es ja in der ersten, gab es das ja auch schon. Also das qualifiziert dich quasi dazu, dass du ein Magical Girl bist und ich weiß, ich krieg's gerade gar nicht mehr zusammen, aber ich glaube, in diesem Seed sammelst du halt quasi, also die Hexen, die droppen ja immer diese Nadeln, falls du dich erinnerst. Da haben sie ja am Ende von der Folge ja auch jeweils eine bekommen, da die zwei Freundinnen. Und die können sie dann irgendwie in ihrem Seed damit einspeichern und Kräfte stärken, ich weiß es nicht mehr.
Ja, aber ich fand das halt eigentlich ganz cool, als sie halt ihren, also als die andere etwas stärkere Magical Girl da vorbeikam, um denen halt zu helfen und diesen Seed denen halt übergeben hatte, wie diese Reaktion so kam in ihrem Gesicht, so alles so in Pink und dann dieses so Boom, wo die halt dann sich erst dann an ihre Schwester erinnert hat. Das fand ich halt eigentlich ganz cool gemacht.
So.
Ja.
Sind wir einigermaßen mit durch, ne?
Ja. Kommen wir zu den Toiletten?
Nö.
Erst Bewertungen vielleicht.
Stimmt, ja.
Levi fängt an.
Schwierig. Ich schwanke zwischen 6 und 7, aber die erste Folge hat mir doch ganz gut gefallen eigentlich. Ich bin bei einer 7.
Für einen Wacker im Titel.
Ja, ich bin selber überrascht von mir, dass ich doch so hochgehen muss, aber mir hat auch damals schon Madoka sehr gut gefallen, von dem her mal gucken, wie es weitergeht.
Jaku.
Ja, ich fand den auch nicht so schlecht. Also, was heißt nicht so schlecht? War okay, aber gut. Ich gebe ihm 6. War aber halt nicht so. Nicht.
Nicht so eine starke 6.
Es ist halt so ein Anime, der halt irgendwie mehrere Folgen braucht, irgendwie alles in Gang zu laufen. Da basiert halt darauf, dass in der ersten Folge jetzt nicht alles irgendwie Es gab zwar hier den Plot-Twist am Ende, aber ihr wisst, was ich meine. 6 Punkte.
Ich glaube, es ist auch einfach nicht so leicht als jemand, der den Anime zuletzt vor, wie lange ist es her? Fast 10 Jahren gesehen hat. Oleg.
Ich schließe mich Jakob an.
Dann schließe ich mich Levi an und gebe eine 7, genau.
Okay, machen wir 2 gegen 2, come on.
Nee, ich fand das ganz cool. Diese Charakterdesigns waren halt immer noch so an dem Hauptwerk irgendwie angelehnt, mit breiten Gesichtern, diesen Onigiri-Formen. Soundtrack so ein bisschen wie Nier Automata. Also es hat das Visuelle von Madoka eingefangen. Aber halt nicht das Storytelling. Ist halt nicht von The Booch. So, der nächste Anime ist auch nicht von The Booch. Sieht aber aus wie von Chef. Ist aber Lerche drin. Oleg, bring uns den ein wenig näher.
Alles klar, ich glaube, du kennst dich ja mit Toiletten aus. Deswegen kommen wir zu den Anime Toilet Bound Hanako-kun. Besteht aus 12 Episoden, die Genre-Tags sind Slice of Life, Yokai, Comedy und Mystery. Ist halt von einem Manga adaptiert und kommt von Studio Lerche. Und den Simulcast hat sich Wakanim geholt. Kommen wir zu dem Plot. 7 geheimnisumwogene Legenden ranken sich um die Kamone-Akademie. Im alten Schulgebäude soll es spuken. Und wer auf der Mädchentoilette im 3. Stock den Geist der jungen Hanako beschwert, darf sich etwas wünschen. Nene Yashiro liebt Geistergeschichten. Und sie ist unglücklich verliebt. Ein bisschen übernatürliche Hilfe schadet da sicher nicht. Doch es hüte sich, wer alten Legenden nachgeht, denn Hanako ist ein Junge. Und auf der Suche nach einer Assistentin.
Fällt ihm so spontan ein.
Ja.
Ich will übrigens nochmal die Toiletten Anschuldigung von dir nochmal aufnehmen. Ich besuche das stille Örtchen mindestens einmal am Tag. Meistens das öfter.
Das ist auch sehr gesund, würde ich
sagen. Und wie oft wird eine Reinigung dort gemacht?
Weniger oft als einmal am Tag.
Wie oft findest du das Toilettenmädchen?
Klappt dabei sich so. Hat er geguckt. In der Regel gar nicht, weil meine Toilette nicht im 3. Stockwerk hinter der 3. Tür der Mädchentoiletten sind.
Ach, 3. Stockwerk kommt doch hin, oder? Oder bist du im 2.?
Nee, im 1.
Okay. Im 1.
Aber warte mal, wenn du nach japanischer Rechnung nimmst, ist 3. ja das 2. OG.
Ja.
Aber trotzdem knapp daneben. Will noch jemand Toilettengeschichte erzählen? Unitoiletten, oh, da können wir den ganzen Podcast mitfüllen.
Ja, geil.
Die Story, wo so ein Typ auf die Unitoilette bei so einer Unifeier gelaufen ist, die Toilette einfach abgeboxt hat und wieder gegangen ist. Das war sehr komisch. Sein Freund hat an demselben Abend die Tür kaputt geboxt. Es floss Alkohol.
Das kann das sein.
Ich möchte euch gerne jemanden vorstellen.
Wen denn?
Meinem Freund, den Regisseur Masaomi Ando. Der hat Scumswish gemacht und Astro Lost in Space und er hat so eine Angewohnheit, permanent irgendwelche Comic-Panels zu nutzen, um die Handlung so ein bisschen und Gags so ein bisschen zu outlinen. Habt ihr irgendwas mit dem Anime verbunden?
Ja, was soll ich dazu kurz noch sagen? Ihr habt doch die Folge auch geschaut. Aber
wow.
Vielleicht fand die jemand ja gut.
Ja, ich sag ja nicht, dass es schlecht ist, aber nur, dass das nicht meine Zielgruppe ist. Wobei, ich muss sagen, diesen Stil, keine Ahnung, so ruhig quasi irgendwie, keine Ahnung.
Bilderbuch.
Mir ein bisschen gefallen.
Ja, ich fand das halt ganz cool, dass sie erstmal überrascht war, dass sie erstmal den Geist halt getroffen hatte und erstmal seinen Wunsch erfüllt haben wollte. Und ich dachte mir erstmal so, also meine Erwartung war, ist so, okay, dann kommt er so wie so ein Djinn, knipst einmal und dann hat sich ihr Wunsch erfüllt, ne? Weil sie hatte ja halt einen Wunsch, damit die mit ihrem Schwarm auch wieder zusammenkommt.
Oh mein Gott, ist das Major Record Episode 2?
Ja.
Tut mir leid.
Genau. Und ich fand das halt ganz cool, wo er dann einfach mal so ein Buch rausgesucht hat und dann erstmal so angefangen hat, ja, ich kann dir dabei helfen, hier, nimm dir das Buch. Kannst ja lesen, so. Ich habe gar keine Erfahrung damit. Ich fand halt solche kleinen Gags, die war schon ganz, ganz cool gemacht.
Ja, der größte Gag hat ja schon damit angefangen, dass eigentlich erwartet wird, hier Mädchentoilette, das ist ein Mädchengeist, heißt Hanako. Das ist ja eigentlich auch ein Mädchenname und dann steht da einfach so ein Typ hinter ihr, der Hanako heißt. Er wollte eigentlich, dass sie ihn Hanako-kun nennt, aber sie sagt trotzdem die ganze Zeit Hanako-san, was eigentlich auf ein Mädchen hindeutet.
Kein rotes Kleid.
Ja, aber ich fand noch direkt am Anfang, weil du gesagt hast, hier Magier Rekord Folge 2, auch wieder sehr übertriebene Darstellung. Ich meine, Lerche ist ja auch jetzt eher dafür bekannt, dass sie auch wieder mal ein bisschen was Unerwartetes bringen, von dem her passt es auch wieder zum Studio. Ich fand nur die Kara-Designs bisschen merkwürdig. Also ein bisschen musste ich mich erst dran gewöhnen. Die waren jetzt schon, also gerade die Augen sehr präsent im Gesicht, wirklich sehr groß dargestellt.
Und Levi redet gerade nicht darüber, dass die Hauptcharakterin einfach Schenkel hat, wie ein Rettich.
Ja, das kommt da als nächstes dazu. Ich dachte zuerst, das ist irgendwie, das wollten sie so, weil sie ihr Kara-Design so haben wollten, aber anscheinend war das jetzt nur auf das Mädchen. Und das war auch der Grund, warum ihre erste Liebe abgewiesen wurde. Nach einem Monat hat sie dann eine neue Liebe gefunden, in die sie unsterblich verliebt war und deswegen unbedingt diesen Geist treffen musste. Man kann sich von diesem Mädchen, Jungen schlussendlich, was wünschen, muss dafür aber einen gewissen Preis zahlen. Also sie kannte die Geschichte und trotzdem diesen Jungen kannte sie seit einem Monat und hätte jeden Preis gezahlt, mit ihm zusammenzukommen.
Das ist eigentlich eine coole Aussage, so dieses Dinge haben ihren Preis. Ich hoffe, dass es so beibehalten wird. Weil so wie das hier umgesetzt wird, also es ist im Prinzip GGG no Kitaro mit diesem visuellen Stil, so Kinderbuchoptik und so. Und asymmetrischem Storytelling. Du hast auf der einen Seite halt diese Sitcom-Gags irgendwie. Und auf der anderen Seite halt richtig dunkles Märchen.
Stand auch so ein bisschen ernst auch.
Ja.
Gerade wenn es darum geht, alles hat seinen Preis. Und dann gab es ja auch noch den Kampf mit der Meerjungfrau. Sie verwandelt sich in einen Fisch. Und dann ging es auch schon wieder los. Ja, ich kann dich jetzt zurückverwandeln, aber auch das hat seinen Preis. Und du denkst schon, okay, was kommt jetzt? Ich will deinen Körper haben. Und dann, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Ja, ich will eine Assistentin. Wieder in eine andere Richtung. Ja, meine Güte.
Typischer japanischer Slapstick-Humor.
da wurde man aus der Ernsthaftigkeit direkt wieder rausgegriffen.
Falls ihr diese Urban Myth um Hanako-kun oder Hanako-san, besser gesagt, nicht kennt, stellt euch das quasi vor, als würde man Harry Potter 2 die Kammer des Schreckens nehmen und würde aus der maulenden Myrte einen maulenden Hannes machen.
That's it. So viel hat er gar nicht gemault. Er war schon witzig.
Er war keine Myrte.
Nee.
So, Levi, hat das deine Note negativ beeinflusst, dass ein Typ war?
Bisschen vielleicht. Aber auch an sich habe ich jetzt mit dem Ding irgendwie nicht so wirklich was anfangen können. Werde es auch nicht weiter verfolgen. Von dem her 4. 4 von 10.
Fair enough. Jaku.
Wie gesagt, es war einfach komplett nicht meins. Ich glaube einfach weil es halt so. Ja, das Thema ist einfach so lame in meinen Augen. Dieses 10 Jahre altes Schülerding da. Also ich gebe dem auch so. Ja, 4 von 10. 4 von 10, ja.
So. Oleg, deine Note.
Ja, durch den einfachen Comic-Stil und die Sitcoms, also fand ich schon auf jeden Fall mal was anderes, gebe ich dem eine 7 von 10.
Ich gehe dazwischen irgendwo so 6 von 10, würde ich sagen. Ja. Damit die Durchschnittsnote. 5,25. Ich habe extra ein bisschen Sprechpause gelassen, vielleicht will Levi ja reinhauen mit seinen Mathekenntnissen, aber keine Chance.
Ich dachte, heute lasse ich dir mal den Vortritt.
Sehr freundlich. Keine Chance, hat auch unser nächster Anime bei Yaku zumindest, weil das ist ein 3D-CGI-Anime und Yaku hasst 3D-CGI. Aber vielleicht hast du diesen Anime ja auch aus ganz anderen Gründen. Lasst euch überraschen.
Ja, und da ist die Rede von nichts anderem als Drifting Dragons. Es wird 12 Folgen haben, ist ein Action, Adventure, Drama, Fantasy, Comedy. Ist eine Manga-Adaption vom Studio Polygon Pictures. Veröffentlicht hierzulande von Netflix. Sie sind die letzten Anfänger. Die Crew des Luftschiffs Quinn Zaza verdient sich ihren Lebensunterhalt mit der Jagd auf Drachen. Als Händler ziehen sie von Hafen zu Hafen, stets auf der Suche nach köstlichem Drachenfleisch und wertvollen Reichtümern. Doch der Nervenkitzel der Jagd hat seinen Preis und das Leben an Bord ist gefährlich. Drachen sind alles andere als harmlos und ein falscher Schritt kann ein rasches Ende bedeuten.
Das bezweifle ich. Ich meine, die Drachen sind ja so nett und schleudern im Kampf, wenn sie sich mit ihren Tentakeln gefangen haben. Ja, Tentakel, Drachen haben anscheinend Tentakel. Schleudern dich halt aufs Schiff wieder drauf und nicht irgendwie das Schiff runter, und wo du dann sterben würdest. Sehr zuvorkommen von ihnen. Während sie eine Lanze in der Seite stecken haben.
Ich fand mich jetzt auch ehrlich gesagt sehr wenig an Drachen erinnert, sondern eher an fliegende Oktopusse oder sowas in der Art.
Ich dachte am Anfang, das sind Wale.
Allein ihre Form, das war so eine Mischung aus Kellerasse und einem Tintenfisch mit den Tentakeln dran und dann irgendwie noch so ein bisschen Fantasy mit drin. Das Maul, das hat mich jetzt wieder an hier Fluch der Karibik, an diese eine Riesenkrake erinnert von dem Drachen. Was für Drachen? Ich habe da in dieser ganzen Folge nicht einen Drachen gesehen.
Kennt ihr H.P. Lovecraft?
Nein.
Ja.
Okay. Das ist im Prinzip, sind das Lovecraft-Designs. Weil dieses ganze Dieselpunk-Luftschiff-Zeugs ist im Prinzip eine einzige Metapher auf Marineleben. Und wenn wir schon mal im maritimen Metapher-Gewässer sind, dann können wir ja auch gleich die maritimen Lovecraft-Ungeheuer raushauen. Da kommen noch viele coole Sachen, also so Manta-Rochen.
Geil.
Geil.
Das nimmt alles so Knights of Sidonia Ausmaß an.
Ich keine Ahnung, ich mich jetzt irgendwie nur in die, fand sie ein bisschen witzig, weil so fliegende Viecher, so richtig groß, so richtige Maschinen, dachte ich, das sind so eine Art Wale. War nicht schon die Metapher lustig ein bisschen.
Weißt du, was auch dick war?
Oh je. Yeah.
Die Oberschenkel.
Genau.
Diese verkackten Oberschenkel. Ich kann irgendwo mit 3D-CGI, wenn es gut gemacht ist, kann ich noch einigermaßen leben. Ich meine, das Luftschiff sah auch jetzt einigermaßen okay aus. Hatte ich jetzt tatsächlich nichts dagegen. Aber die Charaktere. Alter, das hast du dir nicht angucken können.
Ich habe halt tatsächlich auch gar nichts gegen die Charakterdesigns oder so. Also, ich fand schon ein bisschen befremdlich, dass ihre Zöpfe halt permanent im Wind wehen, auch wenn die halt irgendwie...
Ja, richtig.
Am Boden sind oder so.
Und immer gleich.
Ja, aber so vom Shading sah es prinzipiell schon sehr 2D-ig aus.
Zugegebenermaßen, aber...
Also Golden Kamui war schon fast 3D-iger. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben.
Aber trotzdem, das hat mich schon arg gestört, da die Karas da rumlaufen zu sehen. Das war alles nicht ganz rund irgendwo.
Das ist eine Sache... die der Manga leider auch so ein bisschen falsch macht. Dann kann man sich natürlich fragen, ob man vielleicht in der ersten Folge unbedingt versuchen sollte, bis Band 2 zu kommen, wo es besser wird. Auf der anderen Seite würde es halt dann das Pacing halt komplett aufgeben. Und dieser ganze Gag zum Beispiel, dass den Drachen, den sie in den ersten Minuten töten, quasi das Kind ist von dem Drachen, der hinterher wütend auf sie ist, der würde dann halt gar nicht irgendwie wirken, wenn du halt versuchst, den ganzen ersten Band in die erste Folge zu packen. Aber worauf ich hinaus will, im Prinzip, Takita ist einfach nur die Neue und Mika ist einfach nur ein Drachenfleisch-Nerd. Das sind so ein bisschen deren Charaktereigenschaften und der Anime ist halt bislang erstmal so ein One-Trick-Pony. Also Drachenjagd, Beute verkaufen und Drachenjagd. Und dann wieder Beute verkaufen und dann wieder Drachenjagd.
Also war schon sehr wenig Story halt. Also gerade in der ersten Folge, ich kenne da die Vorlage jetzt gar nicht, aber die erste Folge war jetzt irgendwie storytechnisch, man hat die Charaktere nicht irgendwie vorgestellt bekommen, sondern ist gleich direkt hineingeworfen worden in den Kampf mit dem Jungdrachen.
Ah, ich finde, das hat schon geklappt. Also
Es kann natürlich funktionieren. Ich sage ja auch nicht, dass es jetzt schlecht war. Ich meine, es gibt einige Anime, die jetzt so anfangen und dann quasi den Aufbau der Story erst in den nachfolgenden Folgen kommt.
Aber dann brauchst du ein dramatisches Element.
Ja, aber das war jetzt in der ersten Folge, was mich richtig gestört hat, war einfach so die ganzen Szenenwechsel so an sich. Ich meine, die sind da gerade mitten im Kampf und irgendwie ist es nicht irgendwie das Gefühl aufgekommen, dass er jetzt mega Action ist. Dazu hat zum einen der Soundtrack beigetragen, der irgendwie eher ruhig war, nicht irgendwie so aufbrausend, so dass man in Stimmung kommt, sondern es war irgendwie so ein eher ruhiges Gedudel vor sich hin. Nicht, dass der Soundtrack an sich schlecht war, aber es hat einfach nicht zum Bild gepasst. Es hat einfach nicht gepasst aus meiner Sicht. Und dann gab es die Szene weiter, wo sie dann quasi gelandet sind. Und die ganze Zeit, du hattest die eine Szene, die war noch nicht fertig. Dann springst du zur nächsten, machst die auch nicht fertig. Springst du wieder zurück, machst da ein bisschen weiter, springst wieder an eine neue Szene, machst die auch nicht fertig. So hattest du irgendwie in der verschiedene Schauplätze von als die da gelandet sind. Es hat mich total gestört. Fand ich ganz, ganz furchtbar.
Ich glaube, bei dem Soundtrack haben sie irgendwie versucht, dieses Maritime auch wieder drin reinspiegeln zu lassen. Und das passte, glaube ich, einfach nicht zu diesen Action-Szenen. Egal. Oleg, wie fandest du ihn?
Gut, es gab wenigstens eine Szene, wo der junge Drache wenigstens mit dieser mega fetten Harpune, die eigentlich sofort Gebäude durchschlägt, auf ihn halt geschlagen hat und ich weiß gar nicht, ich habe es nicht richtig mitgekriegt, aber als die Harpune den getroffen hat, hat er wenigstens geschrien? Ja, ne?
Weiß ich nicht mehr.
Ja, das ist die Frage. Mir kam es so vor, als ob da irgendwie nichts kam. Aber ich fand das halt ganz cool, dass er sich einfach so, ohne dass er Angst hat, einfach auf das Seil so hing, so dieses Metallteil halt so dran getan hat und dann sich direkt drunter gehievt hat.
Den Haken.
Mit dem Haken halt drunter und er sofort halt einfach wusste, wo er sofort diese empfindliche Stelle von den Drachen halt finden kann und ihn sofort niedergestreckt hat. Aber was ich halt genial fand, ist nur, obwohl der Drache tot war, konnte er schweben.
Ja, also, weil Meer. Am Meer würden Kadaver ja auch an der Oberfläche
treiben. Okay, gut, dann.
Das wäre die Metapher.
Okay.
Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch sage, dass der Manga aussieht wie Nausicaä aus dem Tal der Winde?
Das Nö, ne? Doch.
Echt?
Doch, eigentlich schon, ja. Also, ich weiß nicht, worauf du genau abziehst, aber die Kreaturen, die sie Drachen nennen, die hatten schon eine relativ große Ähnlichkeit mit denen aus Nausicaä. Ich habe mich auch dran erinnert, ehrlich gesagt, ja.
Ich hab's gesucht. Der Manga selber ist ja auch von Hayao Miyazaki, auf dem der Film basiert, quasi. Da sieht man das mit den Schattierungen auch noch viel mehr, dass diese Schattierungen versucht worden sind aus dem Nausicaä zu kopieren. Das habe ich ein bisschen gesucht. Auf der anderen Seite, ey, es ist der erste 3D-CGI-Food-Anime. Es musste ja irgendwann kommen.
Super.
Ich zähle jetzt Golden Kamuy einfach mal nicht dazu.
Ich muss bei Golden Kamuy immer an diesen Bären denken. Ey.
Das ist das Problem.
Ich feiere das.
Es waren mir auch echt viel zu wenige Close-Ups. Weißt du, diese typischen so Fleischreißen und Sabber und so.
Das stimmt.
Auch etwas, was der Manga hat. Ich bin ein bisschen toxisch heute, ne?
Ist okay.
Das macht nichts.
Habt ihr noch was zu sagen?
Nein.
Nichts mehr hinzuzufügen.
Nice. Dann Levi, deine Note.
Ja, wie gesagt, also ich fand es überhaupt nicht gut. Mich hat es gar nicht angesprochen. 2 von 10.
Jaku.
Wow. Ich glaube, das erste Mal ist jemand eine CGI-Anime schlechter bewertet als ich. Eine Premiere.
4.
Aber ja, ich gebe dem eine 4. ich fand es jetzt auch nicht so gut, um ehrlich zu sein. Mir haben auch die Elemente gefehlt. Weiß nicht, ich habe auch diesen Drama-Tag. Da muss echt noch was kommen, um dass es da irgendwie eine Relevanz hat. Aber ja, also ich fand es jetzt nicht grauenhaft. Also da gab es jetzt irgendwie, es war halt bisschen schlechter wie Standard in meinen Augen, also 4.
Darf ich ein bisschen spoilern?
Uns, also mich gerne, ich hab's eh nicht vor, weiter zu gucken.
Also wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, schaltet mal so 15 Sekunden weiter. Im Prinzip, im Band 2 sind sie so eine Handelsstadt, wo sich die Drachenjäger treffen. Und in Band 3 wird Takita tatsächlich von der Gruppe getrennt und kriegt dadurch so ein bisschen Charakter. Kein großer Spoiler, ne?
Wer ist Takita?
Die neue.
So.
Die mit den wedelnden Fuchs.
Zopfen.
Genau. Braids. Oleg, deine Note.
Ich gebe dem eine 3 von 10, weil mir die Musik gefallen hat.
Tja, ich gebe ihm eine 5 von 10. Durchschnittsnote 3,5.
Uff.
Tja, haben wir schon Besseres gesehen.
Wir haben schon schlechtere vergeben.
Ja, das ist echt schade, weil in Japan gibt es so einen Manga, der heißt Delicious in Dungeon, der kommt mittlerweile auch bei Egmont in Deutsch raus. Und der hat das so alles so, dieses Fantasy zusammen mit dem Food-Anime quasi so ein bisschen losgetreten. Da gibt es ganz viele Nachfolger und einer davon ist halt Queen Sasa und Queen Sasa ist eigentlich einer der Guten. Und wir haben ja gerade breit vorgestellt, dass es nicht an 3D-CGI lag.
Nicht nur.
Okay. That's Levi for you. Du hast auch noch was mitgebracht.
Ich habe auch noch was mitgebracht.
Was, wo du mit deinem Harald Lesch X Terra X Wissen glänzen kannst.
Uhu, wir fliegen ein bisschen weiter als nur in den Himmel. Wir fliegen zu den Sternen. Asteroid in Love. 12 Folgen wird das Ganze bekommen. Ist Comedy und Slice of Life von einem 4-Panel-Manga adaptiert. Verantwortlich dafür war das Studio Doga Kobo, wie für viele andere Loli-Sachen. Simulcast läuft bei Crunchyroll.
Wie für viele andere Loli-Sachen.
Bitte. Natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Beschreibung. In ihrer Kindheit hat Mira einen Jungen namens Ao getroffen und sie haben sich das Versprechen gegeben, einen Asteroiden zu finden, den sie Ao taufen werden. Jahre zogen ins Land, ohne dass die beiden sich wiedergesehen haben. In der Oberschule möchte Mira dem Astronomie-Club beitreten, der allerdings mit dem Geologie-Club zusammengelegt wurde. Ja.
Nur mal ganz kurz, wir haben ja hier noch eine andere Beschreibung.
Beschreibung.
Und da ist der erste Satz einfach der beste. Seitdem die kleine Mira einem Mann begegnete.
Das war der Herr Dominik Dimbula.
Kenne ich nicht.
Der hat aus diesem armen kleinen Jungen jetzt einfach mal einen Mann getroffen. Und irgendwie, wenn man, ich hab vorhin die Beschreibung gelesen und im ersten Satz dachte ich mir, okay, dieser Anime entwickelt sich in eine komplett andere Richtung, als ich es erwartet habe. Ist das derselbe, den ich auch schon seit ein paar Folgen verfolge? Wir haben das Missverständnis aufgeklärt und ich habe eine neue Beschreibung von der CR-Seite übernommen.
Danke, René. Hashtag.
Ja, allerdings muss ich ihm auch nochmal sagen, dass es kein Astrologie-Club ist, wie es in der Beschreibung steht, sondern Astronomie-Club. Verdammte Scheiße. Okay, gut, dass wir uns darüber auch noch aufgeregt haben.
Willst du dich gleich weiter aufregen?
Nö, ich habe mich bei diesem Anime eher nicht aufgeregt. Ich finde ihn ruhig, entspannt, einfach mal was für zwischendurch. Es hat, wie zu erwarten, nicht die ganz hochtreibende Story. Es ist halt ein paar Comedy-Slapstick-Einlagen. Es sind süße Mädchen, die süße Dinge tun. Mir gefällt sowas, Jaku ja weniger. Aber das ist völlig okay, wir verstehen uns trotzdem blendend. Nicht wahr, Jaku?
Immerhin, wenn die Aufnahme läuft, ja.
Vielleicht war das ja auch nicht die SAO-Fans, die Jakobs Fenster eingeschmissen haben, sondern Levi. Nee, ich fand das ganz, also mich hat das nicht von der Machart, sondern von dem, was dort gezeigt worden ist an Story, total an Bloom Interview erinnert. Weißt du, dieser Club in so einem heruntergekommenen Holzhütte, so ganz abseits vom Schulgelände. Und dann trifft sie da ein Mädchen.
Jetzt, wo du es sagst, ja.
Schon, ne? Und dann telefonieren sie jeden Abend.
Und gucken in die Sterne.
Ja, lass sie doch. Mädchen telefonieren eben gern. Ich weiß nicht, ja, ob sie dabei auch gerne in die Sterne gucken, aber jetzt muss ich kurz überlegen. Aber im Japanischen ist es ja auch so, wenn du quasi mit deinem Schwarm telefonierst und ihr schaut zusammen den Mond an, den Mond wohlgemerkt, dann ist das ein Zeichen, dass die Liebe ewig hält. So in der Richtung, glaube ich.
Tsukigaki Day.
War das da? Kann sein.
Nee, weil Tsuki ja Mond ist.
Ja, Mond,
Gaki
ja.
Day, der Mond ist schön.
Der Mond ist schön, ja.
Und Tsuki klingt fast so wie Tsuki, Liebe.
Ob ich es jetzt richtig wiedergegeben habe, weiß ich auch nicht, aber irgendwie so in die Richtung geht es auf jeden Fall.
Nee, also trotz dessen, dass das total die Stereotypen sind, ist das eigentlich ganz cool zu sehen, wie die so bonden. Selbst diese Suzu, diese Kindheitsfreundin von Mira, dessen Charaktereigenschaft es im Prinzip ist, Mira vor schmierigen Typen zu bewahren. Mit Erfolg.
Offenbar.
Bislang haben es nur schmierige Mädchen geschafft, die von denen Mira dachte, dass sie eigentlich Typen sind.
Ist doch nicht schwierig.
Aber
ist
das
süß.
Aber das ist eine diepe Gespräch mit Ao zusammen auf der Bank, so auf dem Schuldach. Hat so für mich diesen Charakter gerettet. Wisst ihr, welche ich meine?
Als das tollpatschige Mira-Mädchen aus ihrem Sandwich.
Ja, genau.
Ist was runtergefallen auf ihren Rock, musste geschwind ihren Rock putzen gehen und dann gab es ein diepes Gespräch zwischen Susu und Ao.
Süß.
Ja, aber sie hat in den weiteren Folgen noch ein paar mehr Auftritte und sie schwankt immer so ein wenig zwischen Ernsthaftigkeit und große Schwester gegenüber Mira, die schon ein bisschen Airhead ist und auch so rumläuft. Und dann auch immer mal wieder zwischen den... Sie steht auch auf kleine Mädchen. Also aus ihrer Sicht vielleicht nicht klein, weil sie gleichaltrig sind, aber...
Sie ist auch sehr groß.
Ja, im Gegensatz zu den anderen ist sie größer. Aber es gab ja auch diesen netten Satz von wegen, solange es ein Mädchen ist, ist es völlig okay. Mit wem Mira rummacht.
Ob sie den Satz noch bereuen wird? Wer weiß. Wahrscheinlich nicht, aber... Weil dann wär's ja wirklich Blumen into you.
Ja, aber sie guckt ja gerne dabei zu. Ich meine, hast du dann noch später gemerkt, dass die Au und die Mira dann zusammengeredet haben und dann, oh, das ist so süß. Also sie beobachtet sie gerne, wie
und,
sie zusammen.
Und als sie telefoniert haben und am nächsten Tag in der Schule, Mira hat halt ein Lachen auf den Lippen und so. Und dann gehen sie zu ihrer Klasse rüber und sehen halt, Au hat auch ein
fettes Grinsen.
Genau. Und dann meinen sie halt so, weißt du, coole Schönheit von wegen.
Ja. Sie finden in den Folgen, die ich bisher gesehen habe, jetzt noch keinen Asteroiden. Das ist auch jetzt nicht so, dass man täglich neue Asteroiden findet. Es ist eher Zufall, dass man auf Asteroiden stößt, die noch nicht entdeckt wurden. Weil das Universum ist ein wenig groß und man hat die größeren Brocken zwar schon alle irgendwo katalogisiert und dergleichen. Von dem her, wenn dann doch irgendwann mal was in unsere Richtung fliegen sollte, muss man schon mit dem Teleskop an die richtige Stelle gucken und hoffen, dass den vor einem noch keiner entdeckt hat.
Und dass man nicht im nächsten Moment tot ist.
Mal gucken, was am Ende von Folge 12 dann als Eintragung steht.
Alle tot.
Die Erde wurde zerstört durch einen Killer-Asteroiden.
Das ist für dich ein Plot-Twist, ne?
Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich muss sagen, die Gesichtsausdrücke und die Bewegung, ich habe ein bisschen mehr erwartet von Duga Kubo. War alles sehr normal. Aber da war diese eine Szene, wo diese... Ach, was war denn das? Die Vize-Geologie-Club-Mitgliedsfrau da, die da irgendwie so die komischen Moonward-artigen Bewegungen gemacht hat. Aber ansonsten...
Es war nichts Hochtrabendes, aber es hat irgendwie gepasst.
Jede Menge Belichtung in dem alten Schuppen. Wie Blumen into you.
Ja, aber das Gute ist ja, dass Yamira sehr lebhaft ist und ich denke, sie wird da schon auch einiges reißen in den nächsten Folgen.
Ja, das ist tatsächlich die Frage, ob diese Beziehung zwischen Ao und Mira die nächsten 12 Folgen interessant bleiben kann. Oder 11, um genau zu sein. Einen haben wir jetzt schon geguckt.
Ja.
Hat jemand von euch Nonon Bjuri geguckt?
Ja.
Die Lehrerin von denen, also deren Club.
Ja.
Verantwortliche quasi. Hat mich auch so ein bisschen an die Lehrerin aus Nonon Bjuri erinnert.
Wobei die aus Nonon Bjuri noch ein bisschen.
Ein bisschen härter ist, definitiv. Aber so von der generellen Richtung, ja.
Ja, von der Art her geht sie schon in die Richtung. Also jetzt bei Folge 3. Sie hatte noch nicht bisher so viel Screentime, dass man sie hätte besser und weiter einschätzen können, aber es geht schon so in die Richtung.
Sehr gut, Intuition hat recht. Das war schon, nee, egal. So, ihr wollt Noten geben, gehe ich mal von aus. Levi, fang an.
Ja, Wie gesagt, hat mich sehr angesprochen. Was Ruhiges zum Zwischendurchschauen, nichts Hochgreifendes. Hat mir gefallen, gucke ich weiterhin. 7 von 10.
Alles klar. Ja, cool.
Ja, mache ich mal weiter. Ja, war okay. Ist halt dieses Schulding da mit den Slapstick-Einlagen und alles drum dran. Kann man machen. Ich gebe ihm 4 von 10.
Jakob bleibt der 4 heute treu. Oleg.
Ruhig entspannt, auf jeden Fall auch für etwas zwischendurch, deswegen bin ich heute auf der Wellenlänge von Levi.
Ja, ich gehe nochmal einen runter. Ist auch ein Muster heute, ne? 6 von 10, weil. Also, es sind halt so ein paar Sätze drin. Sowas wie zum Beispiel, wo dann Au meint, sie findet irgendwie nicht die richtigen Worte im Leben. Und dann kommt ein Flashback, wo sie halt so als Kind einmal sagt, ich bin ganz feucht, und ihre Klassenkameraden wohlbemerkt irgendwie, was waren es, Mittelschüler, Grundschüler? Ja, wobei Mittelschüler haben diesen Humor. Und die meinen dann alle so, okay, Grundschüler, dann sind sie vielleicht ein bisschen frühreif, aber es geht auch noch. Meinen dann halt so zu ihr, ah, Au hat was Perverses gesagt, ha. Und dann hat sie halt ein Trauma ihr Leben lang davon getragen, wovon dem sie sich nie wieder erholt.
Merkst ja schon an der Reaktion von Suse, dass sich der Anime das selber nicht ernst genommen
Natürlich
hat.
nicht.
Die haben das bei weitem nicht so ernst genommen, wie sie da gesagt. Es spielt auch im weiteren Verlauf des Animes bisher überhaupt keine Rolle.
Das hat schon in der ersten Folge keine Rolle mehr gespielt.
Das ist auch richtig. Also man hat halt irgendwie versucht, irgendeinen Grund zu finden, warum sie jetzt ihr nicht zurückschreibt, warum sie erstmal als erwachsene Schönheit dargestellt werden sollte und hat sich dann da quasi irgendwas gesucht und halt irgendwie so versucht, selbst auf die Schippe zu nehmen mit dem Ding.
Ist halt ein Vier-Panel-Manga.
Formel, Formel, ja.
Was will sie schon auf vier Panel machen? Außer so einen Gag. Und wer lustig ist, übernehmen sie ihn halt. Fine by me. So, Durchschnittsnote 6 von 10. Kann man schon irgendwie die Mitte nennen. Mittelmäßig. Geht's auch nächste Woche weiter? Was stelle ich als erstes vor? Die Gästin oder die Anime? Nein, das wäre sonst unhöflich, deswegen stelle ich als erstes die Anime vor. Wir haben noch den unheimlich grandiosen Smile Down the Runway. Das ist ein Anime, wo es um einen Schneider und ein zu kleines Model geht, die zusammen versuchen, in der Modebranche als Oberschüler Fuß zu fassen. Dann haben wir Infinite Dendrogramm, weil Oleg ließe sich nicht nehmen, doch noch ein Isekai-Anime zu picken dieses
Ja,
Season.
ja.
Ich meine, Bofuri und Plunderer hast zumindest ja irgendwie Fantasy getroffen. Das ist auch okay.
Ja, das ist okay.
Jakob hat dabei Darwin's Game.
Das wird ihm endlich mal gefallen.
Das glaube ich nicht. Aber Handy-Apps sind auch was Schönes. Wie läuft's mit Granblue Fantasy?
Ja gut, war gerade jetzt letzte Woche wieder ein Fall, also ein großes Event, wo man jeden Tag farmen musste, war behindert, aber das ist jetzt vorbei. In 3 Wochen wieder.
Ich finde es gut, dass man immer was aus dir rauskriegt, wenn man Handy-Games anspielt. Und in Darwin's Game sind die Charaktere des Anime quasi in einem Handyspiel gefangen. Klingt ja fast schon revolutionär. Und zu Gast Speck-Olga, die bringt mit Pet, weil die steht voll auf so Thriller-Krimi-Sachen und deswegen hat sie Pet und nicht It Invaded. Makes sense. Ja, danke Levi, dass du da warst.
Bitte, bitte, gerne wieder.
Levi.
Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.
Tschö.
Bis dann. Tschö.
Bye.